Ich lese mal vor dem Gebet Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ihr kennt die Bibelstelle bestimmt oder einige von euch. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm als Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Vater, wir danken dir, dass du dich uns als der Gott vorstellst, der belohnen will und der belohnen wird, ein Versprechen. Und du sagst, dass die Bedingung ist, dass wir vertrauen, dass wir glauben. Und wir bitten dich, dass du uns das heute klar machst in dieser ganzen Predigtreihe, die wir jetzt haben, Herr, dass du uns zeigst, dass du auf das Herz schaust. Dass Glaube nicht in allererster Linie ist, was ich tue, sondern eine Realität in meinem Herzen, aus der heraus ein Handeln erwächst und Taten sichtbar werden. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst einmal mehr, dass du der Gott bist, der auf das Herz schaut. Wenn wir heute über diese herrlichen Themen sprechen, bitte ich dich, dass du dich uns offenbarst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das Thema heute, wir sind inzwischen schon in Teil 7, wird wahrscheinlich so 12 Teile geben. Und heute ist Teil 7 und wir sind beim Thema Zugang zum Vater. Zugang zum Vater. Das ist eine Wortgruppe, die kommt direkt aus der Bibel. Und deswegen ist ja immer gut, wenn wir schriftgemäß sind. Wir können schon mal Johannes Kapitel 14, Vers 8 aufschlagen. Und mit dieser Bibelstelle starten wir dann. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Ich finde es so wunderbar, dass diese privaten Gespräche hier aufgeschrieben wurden, weil dieses Wort, dieser Satz von Philippus zeigt so klar und so eindeutig, wie kaum ein anderer Satz in der Bibel, was wir eigentlich brauchen. Was wir brauchen, um Genüge zu haben, um genug zu haben, um am Ziel zu sein. Er sagt: Zeig uns den Vater und es genügt. In uns, in jedem von uns, ist ein Verlangen danach, Gott, den Vater, zu kennen. Vater Gott. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Er ist das Ziel aller menschlichen Existenz. Der Grund, weshalb wir geschaffen wurden und das Ziel, wohin wir gehen. Der Grund, weshalb Jesus gekommen ist, ist, um ihn zu offenbaren. Der Grund, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist, ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben können. Und ganz am Ende, nach dem tausendjährigen Reich, ist ganz interessant, 1. Korinther Kapitel 15, heißt es, Jesus wird das Reich Gott dem Vater übergeben. Alles fängt bei ihm an, alles ist durch ihn hindurch und alles endet bei ihm. Er ist das Ziel. Und wir als Christen, als Einzige, haben das Privileg, eine Beziehung zu Gott zu haben, und wir nennen ihn Vater. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun. Und wenn du mal guckst, wenn du mal die Evangelien studierst, welche Bezeichnung Jesus verwendet für Gott, dann siehst du fast ausschließlich, nur an einer einzigen Stelle nicht, da zitiert er den Psalm, da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber sonst sagt er ausschließlich Vater. Manchmal in Abwandlungen, manchmal sagt er gerechter Vater, heiliger Vater, aber er sagt immer Vater. Er kennt ihn gar nicht anders. In diesem ist die größte und heiligste und alles ausfüllendste Offenbarung Gottes. In Gott als Vater. Und wenn wir, muss das Bild mal ein bisschen größer machen hier. Das ist jetzt hier so 3D. Ja, ihr könnt euch das alles vorstellen. Das ist wie eine Art Gang, durch den man hindurch geht. Ja? Hier ist vorn und dort ist hinten. Wenn wir uns bekehren oder eine Wiedergeburt erleben, habe ich ja auch vor ein paar Wochen drüber gepredigt, dann geht die Tür, die vorher zu war, auf einmal auf. Das heißt, allen, die ihn aufnahmen, in Johannes Kapitel 1, ich denke es ist Vers 14, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Der Apostel Johannes sagt im 1. Johannes Kapitel 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es. Wir sind es. Die Tür geht auf und der Zugang ist frei. Aber leider ist es so, dass die meisten die viele Geschwister von uns, viele Christen, den Weg zu Gott, dem Vater, nicht wählen, sondern sich mit etwas weniger zufrieden geben. Und noch schlimmer ist, sie klopfen an eine Tür, Jahre um Jahre, Jahrzehnte um Jahrzehnte, klopfen sie an eine Tür, die längst offen ist. Was ist der Unterschied zwischen dir und meinem Sohn? Gut, mein Sohn ist jetzt relativ jung, aber mein Sohn hat zu meiner Wohnung einen Schlüssel. Den hast du nicht und den kriegst du auch nicht, weil du wohnst nämlich nicht bei mir. Sei denn, du musst mal Blumen gießen oder so, aber das kommt bei Gott im Jahr. Richter kommen immer rein, wie sie wollen, die haben den Schlüssel, das ist eine Ausnahme. Und Böttgers haben auch einen Schlüssel. Falls wir den verlieren, ist egal. So, da hinkt das Bild, ne? Fremde kriegen nicht den Schlüssel zu deiner Wohnung oder zu deinem Haus. Da darf nur der rein, der zu deiner Familie gehört. Ja? Sondern stell dir mal vor, mein Kind kommt dieses Jahr in die Schule und er kommt nach Hause, hat den Schlüssel und stellt sich vor die Tür und klopft an. Wie würden wir uns fühlen als Eltern, wie würde ich mich fühlen als Vater, wenn mein Sohn an eine Tür klopft, zu der er längst den Schlüssel hat? Aus was für Gründen auch immer. Er hat Angst, vielleicht reinzukommen. Und jeder von uns, der Vater oder Mutter ist, sagen, hab keine Angst, du wohnst hier, das alles gehört auch dir. Du bist Teil der Familie, du gehörst hierher, du darfst kommen. Viele Christen verbringen ihr ganzes Leben damit, an eine Tür zu klopfen, zu der sie den Schlüssel haben. Und das erfreute Gott nicht. Das macht Gott traurig. Und das Hauptsächliche, wofür Jesus gestorben ist, verpasst du dadurch. haben einen vierfachen Zugang. Das sind also 1, 2, 3, 4. Ein vierfacher Zugang zu Gott, dem Vater. Und ich werde das, also das sind 4 Punkte in dieser Predigt. Und dieser Zugang oder diese Zugänge, oder die sind miteinander verbunden. Also wenn wir eins wegnehmen, bricht alles zusammen. Jeder von ihnen ist wichtig und kann aber auch nicht von den anderen getrennt werden. So, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Punkt Nummer 1. Unser Zugang zu Gott, dem Vater. Ich nehme mal eine andere Frau. Jesus Christus. Nicht die Lehre von Jesus Christus. Und jetzt in diesem Punkt ist auch nicht gemeint der Glauben an Jesus Christus, sondern die Person Jesus Christus selbst und höchstpersönlich. Das ist ein Unterschied. Ihr kennt alle die Bibelstelle. Wir bleiben im Johannes Kapitel 14, Vers 6. Gibt's ja manche machen sich so ein Auto, dann gibt es diese Armbänder. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weg, Wahrheit, Leben, das waren die Tore des Tempels. Aus dem Profanen hinein in das Heilige, in den Vorhof hinein, aus dem Profanen in den Vorhof hinein, das ist der Weg. Das Tor hieß Weg. Dann in das Heilige zu gehen, war Wahrheit, und dann in das Allerheiligste zu gehen, der Vorhang, hieß Leben. Und Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ja, hinter dem Vorhang ist der Vater, als nur durch mich. Jesus Christus selbst ist der Weg zum Leben. Du brauchst die Person Jesus Christus, eine Beziehung zu der Person. Ich meine jetzt nicht das Dogma, die Lehre oder das Glaubensprinzip oder was weiß ich, was Jesus vorgelebt hat oder so. Du brauchst buchstäblich die Person Jesus Christus, um zum Vater zu kommen. Er ist der Weg zum Vater. Niemand kommt zu Gott als nur durch ihn selbst. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 sehen wir was ganz Erstaunliches. Da heißt es, komm, das können wir mal aufschlagen. 1. Johannes 5, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das Neue Testament, für die Apostel ist es gar nichts Neues. Es kommt immer darauf an, was du für eine Übersetzung hast. An manchen Stellen wird in unseren deutschen Bibeln übersetzt: Sie predigten ihnen das Evangelium von Jesus. Aber das ist nicht genau übersetzt. Genau übersetzt wäre, also nicht an einigen Stellen, aber an manchen Stellen: Sie predigten ihnen Jesus. Die Person ist das Leben, der Weg, die Wahrheit. Die Person ist unser Heil, Jesus Christus, unser Mittler zu Gott. Durch ihn selbst kommen wir. Wenn du mal Hebräer Kapitel 10 liest, siehst du, es ist ganz erstaunlich, da sagt er, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt: Jesus ist der Weg, auf dem wir gehen. Wir tragen dabei sein Blut und gehen durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Es ist quasi alles Jesus. Und dann kommen wir zum Gnadenthron, wo Paulus sagt im Römer Kapitel 5, das ist Jesus. Und dann hören wir sein Wort, das ist Jesus. Jesus Christus selbst ist das ewige Leben, ist der wahrhaftige Gott, ist unser Weg zum Vater. Wir brauchen eine Hingabe, eine hingebungsvolle Liebesbeziehung zu unserem Erlöser Jesus Christus. In ihm gefunden werden, sagt Paulus. Habe ich auch schon drüber gepredigt in der Predigtreihe. Mein großes Lebensziel, sagt er, ist in ihm zu sein. In ihm, er in mir, ich in ihm, eine Einheit. Halleluja. Durch Jesus Christus. Ich mache mal hier so einen Pfeil hin. Jetzt nicht der schönste Feier des Jahres. Kommen wir zum Vater. Übrigens, nächste Woche geht es dann darum, was es bedeutet, dass wir zum Vater kommen. Was da beim Vater passiert. Aber heute geht es erstmal nur um den Zugang. Jetzt mal schauen, ob ich was vergessen habe. Durch Jesus Christus erkennen wir den Vater und sehen, wie er wirklich ist. Johannes 14, Vers 9 heißt es da. Da sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist direkt quasi die Antwort auf Philippus, der sagt, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater an mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Also sagt, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wenn du in mir bist, erlebst du den Vater. Dann hast du Zutritt, dann kannst du kommen. Der zweite Zugang, also Teil des Zugangs, das ist ja alles ein Zugang, wie gesagt, ist, das erste war durch Jesus Christus, also durch Jesus. Das zweite ist durch den Geist. Lass uns mal Epheser Kapitel 2 aufschlagen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, David, wie willst du das jetzt hier trennen? Geist und Jesus Christus. Ich will es ja gar nicht trennen. Halleluja. Ist ja ein Zugang. Ich lese mal Vers 17 in Epheser 2. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Es ist immer schwer, Jesus Christus, den Vater und den Heiligen Geist irgendwie auseinander zu klabüsern, weil am Ende hängen die dann doch alle wieder zusammen. Du fängst an einer Stelle an, da zusammen auseinander zu wursteln und dann gliederst du das auf und siehst dann oben, ach, die hängen schon wieder zusammen. Das ist also, du kriegst sie nicht auseinander. Es ist eine Gottheit, sagt die Bibel. Aber es ist gut, uns das bewusst zu machen, dass wir zum Vater kommen können durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, haben wir Zutritt zum Vater. Wir können nicht sagen, Jesus Christus reicht uns, das ist der einzige Weg zum Vater, zack, bumm, aus, den Heiligen Geist, brauche ich nicht, das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Hingabe an den Heiligen Geist. Eine Liebe, eine Wertschätzung, eine Hingabe an Gott, den Geist, der uns den Zutritt zum Vater ermöglicht und einen Zugang ermöglicht. Der einzige Weg, wie überhaupt irgendeine Offenbarung von Gott aus diesem transzendenten, extraterrestrischen, überdimensionalen Raum der Ewigkeit zu dir kommen kann, also irgendeine Offenbarung zu dir kommen kann, ist durch den Heiligen Geist. Dass du je irgendwann eines schönen Tages mal den Gedanken hattest, ich könnte doch auch an Jesus glauben. Das war der hier, der Heilige Geist. Da kommt keiner von alleine drauf. Es ist der Geist, der es uns offenbart. Es ist der Geist, der uns überführt. Es ist der Geist, der uns in Jesus festigt. Und es ist der Geist, der uns zu Gott, dem Vater, bringt. Jetzt ist am Mittwoch, werden wir darüber sprechen, dass die sieben Geister Gottes vor dem Thron Gottes brennen. Das Lamm ist im Vater, der Vater sitzt auf dem Thron und um den Thron herum ist der Heilige Geist. Sie sind in Einheit. Der Geist Gottes vermittelt uns, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Durch den Heiligen Geist haben wir Zutritt. Und es tut gut, von Zeit zu Zeit immer mal wieder eine frische Weihe an den Heiligen Geist zu machen und zu sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Führung. Er ist der Leiter, der Führer und der Lehrer. Sag du mir, bitte, das ist ein wunderbares Gebet, kannst du dir aufschreiben. Heiliger Geist, erkläre mir, wie ich zum Vater kommen kann. Dass das geht, das besprechen wir jetzt. Aber das Wie, das musst du in deiner stillen Zeit rausfinden. Wie du kommen kannst zu Gott, trinken kannst von ihm. Das ist bei jedem, ich sage immer trinken, weil es heißt, sie aßen und tranken in der Gegenwart Gottes. Wie du in deinem Gebetskämmerlein dem Vater begegnest, da unterscheiden wir uns alle voneinander. Da leitet uns der Heilige Geist. Es gibt einige Dinge, die könnte ich euch jetzt sagen, was bei mir hilft und was vielleicht auch bei euch helfen kann, aber es ist überall unterschiedlich. Und Gott möchte, dass du dich auf die Führung des Heiligen Geistes einlässt und sagst, du lebst in mir, Geist Gottes, Jesus ist dafür gestorben, damit du in mir bist, die Gottheit selbst in mir. Ja, erstmal kannst du erstmal Danke sagen, Jesus, dass ich nicht explodiere. Gott selbst, der Schöpfer, ist in dir und du explodierst nicht, preis dem Herrn. Und dann kannst du sagen, Heiliger Geist, du bist in mir. Nimm mich an die Hand, führe mich zum Vater. Nimm mich durch das Wort hindurch, zeig mir den Vater. Bete nicht in Zungen wie ein Wilder, nur weil der Leiter gesagt hat, bete in Zungen wie ein Wilder. Was du gerne machen tust, finde ich super, also machen kannst. Aber sei unter der Führung des Heiligen Geistes. Manchmal sagt er dir, sei einfach still, halt die Klappe, halt den Mund. Und es kann sein, dass er das ein, zwei, drei Jahre, dass es bei dir die Führung des Heiligen Geistes ist. Und dann geht es mehr in die Lobpreisrichtung, immer diese, dann mal eine Mischung und dann alles. Das ist die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wir können nicht erwarten, dass der Heilige Geist uns bei Konferenzen, Seminaren und hier in der heiligen Sphäre des Gottesdienstraumes führt, wenn du nicht zu Hause das erlebst, dass auch da der Heilige Geist dich führt. Mach das doch mal zum Test und sag, Gott, Heiliger Geist, lebst du wirklich in mir? Kannst du auch zu mir reden, wenn niemand anders um mich drum ist, wenn da keiner das Wort vorkaut und mir wie so die kleinen Vögelchen ihre Mäuler aufsperren, das dann da reinschmeißt? Wo ist das? Ich glaube, Jeremia 32 ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, was im neuen Bund, in dem wir jetzt stehen, passieren wird. Und da heißt es, sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden Gott erkennen. Halleluja. Also wenn das mal keine Verheißung ist, die du mitnehmen kannst, ins Gebet, in die stille Zeit und sagen, du hast gesagt, ich hab's hier schriftlich, Gott. Du hast es mir schriftlich aufgeschrieben und jetzt möchte ich das erleben. Du hast gesagt, vom Kleinsten bis zum Größten, ja, da bin ich irgendwo dazwischen. Sie alle werden dich erkennen. Vielleicht hast du gerade erst angefangen, die Bibel zu lesen und zu beten. Du hast null Ahnung davon. Du weißt überhaupt nichts davon. Stell dich, ja, so dieses fromme Wort. Das ist immer die Neubekehrte, stellte sich zu Hause aufs Wort. So, und irgendwie, ja, ist jetzt auch nichts weiter passiert. Sag Gott, du hast es versprochen, dass ich dich erkennen werde. Heiliger Geist, führe mich in diese Erkenntnis hinein. Diese Nähe zu Gott. Dieses Gott kennenlernen, was nur Gott bei dir machen kann. Es kann, wie gesagt, hilfreich sein, da Techniken zu haben und Leitfaden zu haben und da Bücher drüber zu lesen. Aber am Ende muss es die Führung des Heiligen Geistes sein, der dich hinführt zum Vater. Und er kann das auch bei dir. Wichtig ist natürlich, dass man zuhört. YouTube aus, Twitter aus, Facebook aus. die älteren Herrschaften unter uns, Faxgerät aus, ja, für die, die sowas noch haben. Wer faxt heute noch? Ja. TTM faxt noch, aber sonst macht das, glaube ich, auch keine Firma mehr. Okay. Und dann hören wir auf Gott den Geist und er führt und leitet uns. Du kannst das ganz praktisch erleben. Du kannst wirklich. Jesus hätte nicht gesagt, ich gebe euch den Fürsprecher, den Lehrer, den, der euch leitet in alle Wahrheit, wenn er es dann am Ende nicht tut. Wenn er es am Ende nicht tut, dann kannst du das Buch zumachen, dann kannst du Sonntagvormittag Auto waschen gehen und kannst dir ein paar schöne Hobbys zulegen und das mit dem Glauben über Bord werfen. Gott ist kein Lügner. Du kannst ihn beim Wort nehmen. Und das Schlimmste, was uns passieren, oder eines der schlimmsten, diese Superlative, eines der schlimmsten Dinge, die uns passieren kann, ist, dass wir Vorbehalte gegenüber dem Heiligen Geist haben. Und sagen, oh. Da muss man jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Nein, du musst nicht vorsichtig sein. Du kannst sagen, Jesus, du hast gesagt, wenn ich den Vater bitte, wird er mir keinen Skorpion geben, keinen Stein geben, er wird mir den Heiligen Geist geben. Und darauf kannst du dich einfach verlassen. Und glaub mir, da kann der Feind nicht irgendwie plötzlich sich reinschleichen und bumm, auf einmal hast du irgendeinen Schwarmgeist oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Unsinn glaubt, aber gut, es gibt natürlich eine geistliche Offenheit, die mit geistlicher Passivität verbunden ist, die zu sowas führen kann, aber dazu später. Wir vertrauen Gott, dass er uns durch seinen Geist leitet und führt. Das Dritte ist, wir kommen zu ihm durch Jesus Christus, durch den Geist und durch Glauben. Punkt 3 dieses Zugangs. Epheser Kapitel 3, wenn wir auf der gleichen Seite fast bleiben, da heißt es, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, ja, der Zugang, in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wer Gott naht, das heißt, wer nahe kommen will an Gott, den Vater, muss glauben, haben wir ganz am Anfang gelesen. Er muss glauben, da führt kein Weg drumherum. Er muss glauben. Der einzige Weg, wie wir Gott gefallen können, ist, indem wir ihm vertrauen. Gott, ich mache noch den Pfeil ein bisschen schöner hier, zack. Alles, was nicht durch Glauben ist, ist Sünde, sagt der Römerbrief. Und Glaube ist die Grundlage für jegliche Beziehung zu Gott. Und wenn du darüber nachdenkst, ist Vertrauen, was der Glaube ist, auch jegliche Grundlage für eine normale Beziehung im menschlichen Bereich. Wenn das Vertrauen weg ist, dann ist eigentlich die Beziehung, dann kannst du, also entweder du fängst nochmal komplett von vorne an, oder du musst die Beziehung auf Eis legen, oder du hast dann nur noch eine Dienstbeziehung, die für einen bestimmten Abschnitt gilt und danach kannst du mit dem Buckel runterrutschen. Glauben, das heißt Vertrauen, ist die Grundlage dafür, dass wir diesen Zugang zu Gott nutzen können. Indem wir dann, wie funktioniert das? Du liest in der Bibel, Jesus ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Da kannst du deinen Glauben einüben, ja, ist ja wie so ein Muskel, den man trainieren kann, und sagen kann, Jesus, ich vertraue dir, dass du wirklich der Weg zum Vater bist. Ich vertraue dir, dass es nicht davon abhängt, wie viel ich letzte Woche gebetet habe. Es hängt auch nicht davon ab, wie gut ich meine Bibel studiert habe oder wie viel ich Zeugnis gegeben habe oder was auch immer. Es hängt davon ab, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und darauf vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass du kein Lügner bist, sondern die Wahrheit redest. Und wenn du sagst, wir dürfen kommen mit Freimütigkeit, das heißt mit Mut, nicht mit einer Zurückhaltung und so wie, ach, wenn ich jetzt diesen Schritt wage, werde ich tot umfallen. Nein, er sagt, geh einfach hinein, vertraue, dass das Blut Jesu ausreicht, dich zum Vater zu bringen. Ja, ich habe hier noch ein paar schöne Sätze aufgeschrieben. Zugang durch den Glauben an Jesus. Wer Jesus vertraut, darf zum Vater kommen. An ihn zu glauben heißt, in ihm zu sein. Glaube an Jesus bedeutet eins sein mit Jesus. Das ist aus der Schrift ganz klar ersichtlich. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich mir das hier notiert habe, aber ich schaue erstmal gut. Hebräer Kapitel 10, haben wir auch vorhin schon angesprochen, Vers 19 bis 22, da heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es kann sein, dass wir religiös so verprägt sind, dass wir denken, dass dieses Zögern und dieses Zweifeln, ach, bin, darf ich wirklich kommen? Ach nein, und ich bin doch nur ein schlimmer Sünder, und dass wir diese Haltung haben von, ich bin so schlimm, und dass wir denken, dass das Gott verherrlicht. Das verherrlicht nicht Gott. Gott verherrlichen wäre, ich bin ein Sünder, ich bin schlimm, aber er hat für sein Leben für mich bezahlt, und deswegen darf ich in völliger Gewissheit, das heißt kein bisschen Zweifel, darf ich kommen zum Vater. In völliger Gewissheit. Deine Sünde ist gar nicht mehr das Problem. Vertraue doch Jesus, vertraue Jesus, vertraue dem Vater, dass er einen Weg bereitet hat, auf dem selbst du gehen kannst. Ja, aber ich, das ist schon der falsche Ansatz. Aber ich. Es geht halt nicht um dich. Es geht nicht, du kannst nicht auf deiner Grundlage, die du selbst gelegt hast, irgendwie zu Gott kommen oder zum Vater kommen, eine Beziehung mit Gott haben. Es ist das, was Jesus getan hat, nicht das, was du getan hast. Dein Vertrauen darf nicht auf deine Werke gründen. Nicht darauf, was du getan hast, beziehungsweise was du nicht getan hast. Es ist nur durch und im Glauben möglich, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, das heißt, dass Gott unser Vater wird, und in Ewigkeit zu ihm einzugehen. Es ist nur durch Glauben, dass wir kommen und nahen dürfen. Ja, also wenn ich sage, nur durch Glauben, sage ich natürlich auch Jesus Christus, Geist. Und dann viertens, jetzt muss mir der Jesus Gnade geben, dass ich das, ich habe schon Thomas und Jonathan vorgewarnt, Achtung, dass ich das gut präsentiere. Nicht, dass wir dann wieder hier E-Mails und Telefonate und so weiter. Halleluja. In Hingabe. In Hingabe. Wenn wir zu Gott, dem Vater, kommen wollen, fordert er von uns Hingabe. Hingabe an seinen Willen, Hingabe an Heiligkeit. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14 bis 18. Wenn ihr gleich Schnappatmung kriegt, dann wartet erstmal ab, bis wir zum Ende gelesen haben. Ja. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des heiligen Gottes, des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, Vers 17, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch, hier steht ein Vater, Elberfelder sagt Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Vielleicht sagst du jetzt, du stellst ja eine Bedingung für die Vaterliebe Gottes. Nichts würde mir ferner liegen. Gottes Liebe steht unter keiner Bedingung. Er liebt uns bedingungslos. Aber ob wir diese Liebe erfahren, erleben, ist ein Riesenunterschied. Zweimal im 4. Buch Mose und einmal im Hebräerbrief steht, dass Gott der Vater allen Lebensgeistes ist. Er ist der Vater von allen Menschen. Aber erleben sie ihn als Vater? Nein. Und das ist ja das Wunderbare, dass wenn wir bekehrt werden, wenn Jesus unser Retter wird und wir wiedergeboren werden, werden wir wieder aufgenommen in die Familie Gottes. Und Gott wird unser Vater. In dem Sinne, wir erleben ihn, wir erfahren ihn, alles, was der Vater hat, gehört an uns. Steht in Lukas Kapitel 15. Sagt der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, sagt der Vater zum zweiten verlorenen Sohn, alles was mein ist, ist dein. Halleluja. In Hingabe kommen wir zum Vater. Wenn wir die Hingabe hier rausnehmen und uns der Wille des Vaters egal ist, die Heiligkeit Gottes und die Furcht Gottes, dann bricht alles zusammen. Weil wir dann nicht wirklich Jesus Christus vertrauen. Vertrauen heißt auch Gehorsam, gibt es auch noch eine Predigt, Glaubensgehorsam. Weil der Geist betrübt ist und weil wir nicht wirklich glauben. Denn wer glaubt, ist gehorsam. Ich kann nicht sagen, ich vertraue dir, Vater, aber ich will eigentlich nicht machen, was du sagst. Ich gehe weiter meinen eigenen Weg. Mir ist egal, was du von mir willst. Und am Ende, deine Liebe ist bestimmt so groß, du schmeißt mich nicht in die Hölle. Nein, nein, das wirst du nie machen. Du bist ja Liebe. Das ist nicht das, wie die Bibel die göttliche Beziehung zwischen uns als Kindern Gottes und dem Vater darstellt. Und das war auch nicht die Haltung, in der der verlorene Sohn übrigens in Lukas Kapitel 15 zum Vater zurückgekommen ist. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, er kam mit der Haltung und sagt, ich bin dein Sklave. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und wenn du dich wirklich bekehrt hast und du überzeugt bist, dass du ein Sünder bist, kannst du das verstehen. Dieses Gefühl von Unwürdigsein, zu wissen, ich habe das nicht verdient. Mach mich doch wie einen deiner Tagelöhner. Und Gott sagt, noch viel mehr. Noch viel mehr. Ich nehme dich auf in die Familie Gottes. Ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und weil Vers 1 hier in Kapitel 7 noch dazugehört, können wir das noch zu Ende lesen. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, diese Verheißung, weil wir nun diese Verheißung haben, dass Gott uns Vater ist, dass wir ihn erleben als Vater, 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1. Weil wir diese Verheißung haben, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Du kannst die Hingabe zum Willen Gottes, was nichts anderes als Heiligung ist, kannst du nicht trennen davon, dass Jesus der Weg ist, der Geist uns zum Vater führt und dass wir glauben müssen, wenn wir nahen. Unmöglich zu trennen. Nimmst du eins von diesen Dingen raus, bricht alles zusammen. Dann hast du eine schlechte Theologie. Weil du Teile der Bibel ignorierst. Und immer wenn du Teile aus der Bibel ignorierst, hast du eine schlechte Theologie. So meine Definition zumindest. Wenn du eine bessere hast für schlechte Theologie, kannst du gerne auf mich zukommen. Halleluja. Psalm 113, Vers 13, da heißt es, mal ergänzend dazu. Psalm 113, Vers 13. Moment, das steht ja gar nicht hier. Der hat gar keine 13 Verse. Halleluja. Ja, gut. Ich habe es mir extra rausgesucht. Vielleicht 131 oder sowas. Ich weiß auswendig, was da steht, aber ich weiß es nicht mehr genau, was da, wo das steht. Es heißt in dem Psalm, wie sich ein Vater über Kinder... 103, dankeschön. Dankeschön. So nehmen wir die Bibelfüchse hier. 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das Kind Gottes sein, von der Furcht Gottes zu trennen, funktioniert nicht. Du kriegst es nicht, das geht nicht. Ein Kind fürchtet seinen Vater. In einer gewissen Art und Weise. Die gut ist und die gesund ist. Eine Hingabe an den Willen des Vaters ist das Merkmal jedes gehorsamen Kindes. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Es gibt, glaube ich, keine bessere Beschreibung für das Leben von Jesus. Er war gehorsam und er sagt, der Vater lässt mich nicht fallen oder er lässt mich nicht los. In Johannes Kapitel 7 sagt er das, denke ich, oder Kapitel 6, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. So, er sagt, meine Hingabe an den Willen Gottes hat damit zu tun, dass ich Gott als Vater erlebe, als der, der mich bewahrt. Und bitte, das heißt nicht, dass wir immer alles richtig machen müssen. Das heißt, dass die Hingabe, und Hingabe ist eine Sache des Herzens, dass die stimmt. Wenn du sündigst, wenn du gegen den Willen Gottes verstoßen hast und du bittest Gott um Vergebung und du demütigst dich vor dem Herrn. Das Letzte, was passiert ist, dass dieses ganze Ding zusammenkracht. Wenn du aber sagst, ach was, Bibel, was wollt ihr von mir und ich lebe so, wie ich will, am Ende triumphiert die Liebe und die Hölle gibt's eigentlich gar nicht, das war nur so ein Tal bei Jerusalem und so weiter, dann bricht es alles zusammen. Es bricht alles zusammen. So Kind Gottes sein, zum Vater zu kommen, hat mit Hingabe an die Heiligung, hat mit Hingabe an den Willen und das Wort Gottes zu tun. Jonathan, kannst du nach vorne kommen? Danke, Jesus, dass du der Weg zum Vater bist. Danke, Jesus, dass da freie Bahn ist für uns, die wir glauben, die wir vertrauen. Und der Hebräerbrief ermutigt uns in der völligen Gewissheit des Glaubens, ohne ein bisschen Zweifel, völlig überzeugt zu sein, zu kommen. Weil das ist ja genau das, was Glaube ist, ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht mit den natürlichen Augen sehen. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns den Weg zum Vater eröffnet hast, dass du ihn gebahnt hast für uns, dass du vorausgegangen bist. Der Gottmensch selbst ging uns voran und diese Hoffnung ist uns ein Anker, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Und unser Herz hängen wir an diesen Anker. Und wir hangeln uns buchstäblich hinein in die Gegenwart des Vaters. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest und dass du eben auch diese Hingabe in uns bewirkst. Herr, ich bitte dich, dass wir ganz neu und ganz nochmal ganz intensiv und ganz neu da bewusst hinzutreten können zum Vater. Herr, wenn es dann nächste Woche darum geht, was es bedeutet, zum Vater zu kommen, bitte ich dich, Jesus, dass du uns in dieser ganzen Woche, die jetzt noch vor uns liegt, dass du uns immer wieder diese Worte in Erinnerung rufst, dass wir kommen können, dass der Zugang frei ist, dass du nicht enttäuscht bist von uns, Vater. Unsere natürlichen Eltern waren vielleicht enttäuscht und wir konnten nicht zu ihnen kommen. Aber du bist nicht enttäuscht, du bist auch nicht schockiert von uns. Sondern du möchtest, dass wir dich genießen. Du möchtest, dass wir diese Liebe Gottes genießen, dass wir sie ergreifen, erfassen. Bitte dich, dass du alle Hindernisse aus dem Weg räumst. Da, wo wir in unserem Stolz Hindernisse aufgetürmt haben, da, wo Verletzungen uns zugefügt wurden, Verwundungen, wo wir gedacht haben, Vater, das ist so und so, so verhält sich ein Vater. Herr, all diese Dinge, hau sie raus und wasch sie weg in deiner Liebe. Da, wo wir vielleicht eine Herzenshaltung hatten von, ach, was willst du mir sagen, und ich lebe so, wie ich will, und das ist schon ganz in Ordnung. All diese Dinge, Vater, überführe uns. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Zu dir zu kommen, reicht aus, um zur Ruhe und zum Frieden zu kommen. Nächste Lied singen, dann entscheide dich doch einfach mal ganz neu in deinem Herzen und sag: Vater, ich will zu dir kommen. Ich möchte aus dieser Beziehung zu dir alles nehmen, was ich brauche, möchte volle Genüge haben und möchte es erleben, tatsächlich in meinem Leben möchte ich es spüren, möchte ich erfahren, dass du mir alles bist. Sag's ihm doch einfach. Sag ihm nochmal Danke für diesen Zugang, den er dir bereitet hat, dass du kommen kannst. Und du kannst kommen, wie du bist, mit all deinem Mist und dem stinkenden Schweinedreck wie der verlorene Sohn, kannst du kommen. Triff die Entscheidung, wie der verlorene Sohn zu sagen, ich will zum Vater gehen.